Hallo und herzlich willkommen zu Ihrem Podcast Interne Revision souverän, kollegial und wirksam. Hier ist Silvia Puhani und ich freue mich, dass Sie wieder dabei sind. Die Feuer in L.A. haben mich tief bewegt. Spätestens als Untersuchungsausschüsse gefordert wurden, war mir klar, dass ich dieses Thema in einem Podcast aufgreifen würde. Die Fakten für diesen Podcast liefern zwei Artikel aus der Tagesschau vom 11. Januar 2025 über die Brände in Los Angeles. Hier die beiden Artikel in Auszügen. Der erste Artikel lautet: Geschädigte machen Behörden schwere Vorwürfe. Einige der verheerenden Großbrände in Los Angeles breiten sich noch immer weiter aus. Unterdessen wächst die Kritik an den Behörden. Ein Vorwurf: Die Feuerwehr habe vorrangig in Wohnvierteln reicher Menschen gelöscht. Während in und um Los Angeles immer noch Brände wüten und sich sogar weiter ausbreiten, wächst die Kritik an Behörden und Politikern hinsichtlich des Umgangs mit der wohl größten Feuerkatastrophe in der Geschichte der Stadt. In Altadena, einem Stadtteil im Norden von Los Angeles, beklagen sich Anwohner über fehlende Feuerwehrkräfte. Wir haben nicht einen einzigen Feuerwehrmann gesehen, während wir Eimer mit Wasser geschleppt haben, um unser Haus vor den Flammen zu retten, schildert der 40-jährige Nicholas Norman die Situation bei Ausbruch der Feuer am Dienstag. Sie waren zu beschäftigt damit, drüben in Palisades die Anwesen der Reichen und Prominenten zu retten. Uns Normalsterbliche haben sie brennen lassen, beklagt der Lehrer im Gespräch mit der Nachrichtenagentur AFP. Aber auch im reichen Stadtteil Pacific Palisades, der als erstes von den Flammen heimgesucht wurde, gibt es heftige Kritik an den Behörden. Die Stadtverwaltung hat uns völlig im Stich gelassen, sagt die Stylistin Nicole Perry. Die Hydranten hätten kein Wasser oder nur unzureichenden Wasserdruck gehabt. Perrys Villa in Pacific Palisades brannte nach ihren Angaben bis auf die Grundmauern nieder. Es hätte Vorkehrungen geben müssen, die dies hätten verhindern können, klagt die 32-Jährige. Wir haben alles verloren und ich sehe einfach null Unterstützung von unserer Stadt, unserer schrecklichen Bürgermeisterin und unserem Gouverneur, kritisiert sie. Als die ersten Brände ausbrachen, hielt sich Los Angeles Bürgermeisterin Karen Bass in Ghana auf, obwohl es schon in den Tagen zuvor Wetterwarnungen gegeben hatte. Für ihre Reise wird sie heftig kritisiert. Auch Finanzkürzungen bei der Feuerwehr sowie Evakuierungsanordnungen, die fälschlicherweise Millionen von Menschen auf ihre Telefone gesendet wurden und Panik auslösten, sorgten unter den Bewohnern für Unverständnis und Wut. Bürgermeisterin Bass und Kaliforniens Gouverneur Gavin Newsom haben unabhängig voneinander Untersuchungen angeordnet. Newsom bezeichnete die mangelnde Wasserversorgung zu Beginn der Brände als zutiefst beunruhigend. Wir brauchen Antworten auf die Frage, wie das passieren konnte, schrieb der Gouverneur in einem offenen Brief. Die Feuerwehrchefin von Los Angeles, Kristin Crowley, verwies auf jüngste Mittelkürzungen. Ihre Abteilung sei chronisch unterbesetzt und unterfinanziert, sagt sie dem Fox-Sender KTTV. Seit Dienstag sind rund um die Millionenstadt mehrere große Brände ausgebrochen, die durch starken Wind angefacht wurden und sich rasch ausbreiteten. Nach Angaben der Feuerwehr zerstörten insgesamt 5 Brände eine Fläche von mehr als 15.000 Hektar. In den Flammen kamen bisher mindestens 11 Menschen ums Leben, mindestens 13 werden vermisst. Etwa 10.000 Gebäude wurden nach Behördenangaben zerstört. Mehr als 180.000 Menschen mussten in den vergangenen Tagen ihre Häuser verlassen. Tausende Soldaten der Nationalgarde sind zum Schutz der Häuser in den evakuierten Gebieten im Einsatz. Wir setzen alles uns zur Verfügung Stehende ein, inklusive unserer Nationalgardisten, um die Orte in den kommenden Tagen zu schützen, erklärte Gouverneur Newsom. Das größte Feuer hat sich durch Pacific Palisades gefressen und brannte dort bereits rund 8000 Hektar nieder. Laut der Zeitung Los Angeles Times breitet sich das Feuer jetzt in eine andere Richtung aus. Die Flammenfront bewege sich auf den Stadtteil Brentwood und die Ausläufer des San Fernando Valley zu. Eine weitere Evakuierungsanordnung sei erfolgt. In dem betroffenen Bereich liegt auch das Getty Center. Das berühmte Museum, dessen Bau $1 Milliarde kostete, beherbergt etwa 125.000 Kunstwerke. Die Brände könnten laut Analysten zur kostspieligsten Feuersbrunst in der US-Geschichte werden. Kaliforniens Versicherungsbeauftragter Ricardo Lara forderte eine schnelle Auszahlung von Versicherungsleistungen für die Betroffenen. Einige große Anbieter hatten Berichten zufolge bereits im vergangenen Frühjahr den Versicherungsschutz in besonders risikoreichen Gebieten eingeschränkt oder zurückgezogen, wodurch viele Hausbesitzer ungeschützt sein könnten. Hier der zweite Artikel in Auszügen mit dem Titel »Weitere Todesopfer und schwere Vorwürfe«. Auch wenn Helfer erste Erfolge vermelden, die Brände um Los Angeles wüten weiter. Die Zahl der Toten stieg auf 11, befürchtet werden noch mehr. Die Feuerwehrchefin erhebt schwere Vorwürfe gegen die Stadtverwaltung. Auch nach Tagen sind die verheerenden Feuer rund um die US-Metropole Los Angeles nicht gelöscht. Die Zahl der bestätigten Todesopfer stieg auf 11. Jedoch befürchten die Behörden, dass sich die Zahl weiter erhöht, sobald Ermittler die teilweise völlig verwüsteten Gebiete gefahrlos erreichen können. 3 Feuer sind weiterhin außer Kontrolle, darunter das besonders heftige Palisades Fire im Stadtteil Pacific Palisades. Die Feuerwehrbehörde weitete dort die Evakuierungsanordnung am frühen Morgen auf weitere Gebiete aus. Der Bezirk Los Angeles hatte kurz zuvor wegen der gefährlichen Rauchentwicklung den örtlichen Gesundheitsnotstand ausgerufen, wie der Fernsehsender CNN berichtete. Auch für die Wohngegenden entlang des östlichen Randes des Feuers, wo auch das Getty Center liegt, gab es Evakuierungsaufrufe. Das berühmte Museum, dessen Bau 1 Milliarde Dollar gekostet hat und das teilweise aus feuerfestem Travertinstein besteht, beherbergt 125.000 Kunstwerke. Die nachlassenden Winde hatten den Helfern zu ersten Erfolgen bei den Löscharbeiten verholfen. 2 der größten Brandherde konnten weitgehend eingedämmt werden. Eine Abschwächung der Winde dürfte den Feuerwehrleuten am Boden zudem entscheidende Unterstützung aus der Luft bringen, da die Flugzeuge Wasser und Löschmittel auf die brennenden Hügel abwerfen können. Doch Wetterexperten warnen vor wieder erstarkenden Böen am Wochenende. Die Situation ist weiterhin sehr gefährlich, sagt die Chefin des US-Katastrophenschutzes FEMA, Deanne Criswell. Nach Schätzung der FEMA wurden mehr als 12.000 Gebäude durch die Brände zerstört oder beschädigt. Rund 58.000 weitere sind demnach gefährdet. Seit Dienstag gingen demnach rund 15.000 Hektar Land in Flammen auf. Für mehr als 100.000 Bewohner galt weiterhin eine Evakuierungsanordnung. Zehntausende weitere Menschen sind gewarnt. Der private Wettervorhersagedienst AccuWeather schätzte den Schaden und den wirtschaftlichen Verlust durch die Brände auf bis zu 150 Milliarden Dollar. Das sind 146 Milliarden Euro. Unterdessen gibt es angesichts des Ausmaßes der Brände Schuldzuweisungen. Die Leiterin der Feuerwehr von Los Angeles, Kristin Crowley, machte der Stadtverwaltung schwere Vorwürfe. Die Kürzungen der Haushaltsmittel für die Feuerwehr um 17 Millionen Dollar, 16,5 Millionen Euro, wirke sich jetzt negativ auf die Fähigkeit ihrer Behörde aus, die Brände zu bekämpfen, beklagte sie im US-Fernsehsender CNN. Wir können den jetzigen Zustand nicht länger aufrechterhalten. Wir haben nicht genug Feuerwehrleute, sagte sie. Sie habe immer wieder bei Budgetanforderungen darauf hingewiesen, dass ihre Behörde unterbesetzt und unterfinanziert sei, beklagte Crowley. Es würden 62 zusätzliche Feuerwachen benötigt. Die Zahl der Einsätze sei seit 2010 um 55% gestiegen, die Zahl der Feuerwehrleute aber gesunken, erklärte sie. Zusätzliche Ressourcen werden uns bei der aktuellen Katastrophe helfen, so Crowley. Aber in Zukunft kann das überall in der Stadt Los Angeles passieren und wir müssen vollständig finanziert und unterstützt werden, forderte sie. Soweit zu den Artikeln. Also hier nochmal kurz die Fakten aus den beiden Artikeln. Die Zahl der bestätigten Todesopfer stieg auf 11. Jedoch befürchten die Behörden, dass sich die Zahl weiter erhöht, sobald Ermittler die teilweise völlig verwüsteten Gebiete gefahrlos erreichen können. Mehr als 12.000 Gebäude wurden durch die Brände zerstört oder beschädigt. Rund 58.000 weitere sind gefährdet. Es gingen rund 15.000 Hektar Land in Flammen auf. Man schätzte den Schaden und den wirtschaftlichen Verlust durch die Brände auf bis zu 150 Milliarden Dollar, also 146 Milliarden Euro. Es besteht kaum Versicherungsschutz. Zahlreiche Vorwürfe stehen im Raum. Es hätte Vorkehrungen geben müssen, die diese Katastrophe hätten verhindern können. Die Hydranten hätten kein Wasser oder nur unzureichenden Wasserdruck gehabt. Evakuierungsanordnungen wurden fälschlicherweise an Millionen von Menschen auf ihre Telefone gesendet und lösten eine Panik aus. Die Feuerwehr habe vorrangig in Wohnvierteln reicher Menschen gelöscht. Die Feuerwehr sei chronisch unterbesetzt und unterfinanziert. Die Kürzungen der Haushaltsmittel für die Feuerwehr um 17 Millionen Dollar oder 16,5 Millionen Euro wirke sich negativ auf die Fähigkeit der Behörde aus, die Brände zu bekämpfen. Die Feuerwehr hat nicht genug Feuerwehrleute. Es würden 62 zusätzliche Feuerwachen benötigt. Die Zahl der Einsätze sei seit 2010 um 55% gestiegen, die Zahl der Feuerwehrleute aber gesunken. Die Chefin der Feuerwehr habe immer wieder bei Budgetanforderungen darauf hingewiesen, dass ihre Behörde unterbesetzt und unterfinanziert sei. Politiker fordern Antworten durch einen Untersuchungsausschuss. Okay, das war jetzt sozusagen die Kurzzusammenfassung der Fakten. Ja, wenn jetzt so ein Untersuchungsausschuss kommt, ja, was machen die denn da? Na, in so einem Fall ist die Standardfrage, die ein Untersuchungsausschuss klären soll, wie konnte das passieren? Jetzt stellen Sie sich doch mal vor, Sie erhalten diesen Prüfungsauftrag. Stellen Sie sich vor, Sie müssten den Untersuchungsausschuss leiten. Und das ist in den USA eine Art Prüfung, die vor den Augen der Welt, also vor laufender Kamera stattfindet. Na, was machen Sie? Wie gehen Sie vor? Wie wollen Sie zu einem guten Prüfungsurteil kommen? Falls Sie noch nicht so lange in der Revision sein sollten, könnte ich mir vorstellen, dass Sie nach Erhalt so eines Auftrags erstmal tief durchatmen oder Schnappatmung haben und versuchen, Ihren Atem zu beruhigen oder versuchen, der aufkommenden Panik wieder Herr zu werden. Also, wie gehen Sie die Sache an? Zunächst sollten Sie sich mal anschauen, welche Themenbereiche Ihre Prüfung betreffen könnte. Sowas macht man normalerweise in der Auftragsklärung. In einer idealen Welt würde Ihnen Ihr Auftraggeber genau vorgeben, was Sie zu prüfen haben. Hier ist die Lage aber so, wie sie meistens in der Praxis eben auch ist. Es gibt einen Sachverhalt, der aufgeklärt werden soll. Der Auftrag entspricht dann mehr oder weniger der Formulierung, wie konnte das passieren? Nicht mehr und nicht weniger. Da ist erstmal niemand, der es genau weiß. Da gibt es keine Checkliste, die Sie aushaken können. Da gibt es auch keine KI, die Sie fragen können, wie genau diese Feuer in L.A. hätten verhindert werden können. Beziehungsweise Sie können es ja mal ausprobieren. Könnte ich auch mal machen. Aber packen Sie das einfach in die Kommentare. Also, welche Themenbereiche gibt es? Wenn Sie so die Informationen Revue passieren lassen, gibt es folgende Themenbereiche, die wir jetzt aus diesen beiden Artikeln rausziehen können. Also erstmal das Thema der Vorkehrungen, dann alles rund um den Wasserdruck der Hydranten. War da überhaupt Wasserdruck drin oder war da Wasser drin oder kein Wasser drin? Was ist dann mit diesen Evakuierungsanordnungen? Wie ist das gelaufen? Weil die haben ja anscheinend zu einer Panik geführt. Welche Prioritäten hat die Feuerwehr? Also wo hat sie eigentlich gelöscht? Und wie steht es denn jetzt um die Besetzung und die finanzielle Situation der Feuerwehr? Was noch in dem Artikel vorkommt, ist ja das Verhalten der Bürgermeisterin und das möchte ich jetzt erstmal ausklammern, könnte politisches Geplänkel sein. Falls die Bürgermeisterin jedoch zuständig ist für die grundsätzlichen Vorkehrungen, den Wasserdruck, die Finanzierung der Feuerwehr oder die Anordnung von Evakuierungen, ja, dann kommt man über die fachlichen Themen ohnehin bei ihr vorbei. Also die würde ich jetzt erstmal dieses Thema, wo war sie jetzt und so weiter, würde ich erstmal weglassen. Kennt die Presse sowieso, wo die war. Als nächstes würde ich mir dann die einzelnen Themen mal anschauen und überlegen, welchen Fragestellungen ich dabei nachgehen könnte. Und hierbei überlege ich auch immer, welche Auswirkungen das haben könnte. Also gehen wir diese einzelnen Themen mal durch und ich sage gleich allen freiwilligen Feuerwehren oder Profifeuerwehren oder allen anderen, sorry, ich habe keine Ahnung von Feuern. Ich bin einfach nur normale Revisorin. Ich stelle mir Fragen und mache mir so ein paar Gedanken dazu. Vielleicht sind auch meine Gedanken vollkommen bescheuert. Dann können Sie das auch gerne in die Kommentare schreiben. Vielleicht haben Sie weitere Ideen. Also los geht's. Die Vorkehrungen. Welche Vorkehrungen gibt es überhaupt? Und wer entscheidet eigentlich darüber, welche Vorkehrungen getroffen werden? Es könnte jetzt die Feuerwehr sein, es könnte Bürgermeister sein, vielleicht der Gouverneur, keine Ahnung. Ja, wer ist denn auch für welche Vorkehrungen zuständig? Und wer hat wofür welches Budget und wer entscheidet darüber? Könnte es zum Beispiel sein, dass jemand oder irgendeine Institution für etwas zuständig und verantwortlich ist, aber überhaupt kein Budget dafür bekommt? So nach dem Motto, sorgt dafür, dass hier niemals ein Feuer irgendwelche Schäden anrichtet. Ach so, Geld? Nö, Geld kriegst du nicht, aber mach einfach mal. Ja, sowas wäre dann ein Setup for Fuck-up. Also man hat einen Auftrag, auch wenn man ihn besten Wissen und Gewissens irgendwie erfüllen möchte, keine Chance. Daher ist es eben extrem wichtig, die Rahmenbedingungen zu klären. Also, welche Rahmenbedingungen bestehen? Hat man dann die Rahmenbedingungen geklärt, dann kann man ja schauen, was in der Praxis getan wurde. Also, welche Vorkehrungen wurden tatsächlich von wem getroffen? Welche Vorkehrungen wurden aus welchen Gründen nicht getroffen? Was hätte zusätzlich getan werden können oder müssen? Unter welchen Rahmenbedingungen hätte gegebenenfalls die Katastrophe verhindert oder das Ausmaß der Katastrophe begrenzt werden können? Ha, und jetzt kommen wir schon zu der sehr interessanten Frage, welches Sicherheitsniveau denn angestrebt wurde? Durften zum Beispiel Gebäude abbrennen? Oder will man nur um jeden Preis verhindern, dass Menschen sterben? Will man um jeden Preis verhindern, dass Menschen sich verletzen? Je nachdem, welches Sicherheitsniveau gewünscht ist, kann das Anspruchsniveau dann definiert werden. Also, was ist denn hier das Anspruchsniveau? Denn nur, wenn man weiß, wo man hin will, kann man auch beurteilen, ob die Vorkehrungen ausreichen. Und es kann auch sein, dass das Anspruchsniveau nach einer Katastrophe ganz anders ist als vor der Katastrophe. Hier muss man also den Zeitfaktor auch noch ein bisschen beachten. Ja, interessant ist jetzt auch die Frage, na, wer entscheidet denn über das Anspruchsniveau? Gibt es da vielleicht so einen formalen Beschluss, der das definiert? Oder ist das Anspruchsniveau erstmal so, naja, so sicher wie möglich? Und das wird dann aber implizit über Budgetkürzungen nochmal reduziert oder das genehmigte Budget ergibt dann das Anspruchsniveau? Sie merken schon, diese Prüfung ist ein heißes Eisen. Es geht nämlich letztendlich um Werte. Was kostet ein Menschenleben? Was kostet es, ein Gebäude zu retten? Was ist man bereit zu riskieren, um das gewünschte Sicherheitsniveau zu erreichen? Oder besteht jetzt hier ein fixes Budget, aus dem man so viel Sicherheit wie möglich herausholen soll? Geht es jetzt nun um Menschenleben oder materielle Werte? Was darf der Schutz kosten? Was hat man sich den Schutz kosten lassen? War das den Entscheidern überhaupt klar, welche Auswirkungen die Budgets haben, über die sie entschieden hatten? Naja, nächstes Thema, der Wasserdruck der Hydranten. Also kommen wir mal zu dem Wasserdruck der Hydranten. Also wenn ich mir die Hollywood Hills vor Augen führe, dann sieht es ja nicht nach einem tropisch feuchten Klima aus, eher trocken und staubig. Dass in und um LA nicht unendlich viel Wasser zur Verfügung steht, das können wir, glaube ich, voraussetzen. Daher kann ich mir auch vorstellen, dass der Wasserdruck nicht exorbitant war. Aber wenn es brennt und die Gefahr besteht, dass alles vernichtet wird und Menschen sterben, könnte man in solch einer Notsituation nicht einfach auch mit Meerwasser löschen? Sicherlich ist es für die Böden nicht gut, aber hallo, LA ist eine Stadt. Aber wenn das Menschenleben rettet? Auch in so einem Standardfeuerlöscher ist ja auch kein Wasser drin, sondern Löschmittel. Hätte man hier nicht im Notfall auf ein anderes Löschmittel ausweichen können oder sogar müssen? Nach dem, was passiert ist, kann das Ergebnis der Zerstörung eventuell auch nicht recht viel schlimmer ausfallen, als es nun ist. Hierfür würde ich mir einige Experten in mein Prüfungsteam holen oder eben Experten befragen. Wie werden Feuer gelöscht? Welche Löschmittel können wann wie eingesetzt werden? Wie wird denn in anderen Regionen der Welt ein Feuer gelöscht? Also nutzt man zum Beispiel in Wüstengegenden auch Wasser zum Löschen oder haben die dann Sandstrahl oder was? Was machen die dann? Sie sehen also, ich habe wirklich keine Ahnung. Bei einer Prüfung geht es aber auch nicht darum, dass Sie jetzt der Experte oder die Expertin auf dem Gebiet sind. Sollten Sie das Glück haben, einen Revisionskollegen oder eine Revisionskollegin mit solch einem Expertenwissen zu haben, dann nehmen Sie doch diese Person in Ihr Prüfungsteam auf. Sollte das nicht der Fall sein, und das wird wohl meistens der Fall sein, dann stellen Sie den Experten entsprechende Fragen. Es geht darum, dass Sie vielleicht auch mal um die Ecke denken und Fragen stellen Ja, gut, die Fragen können gut, blöd, super intelligent oder sinnlos sein. Das erfahren Sie erst, wenn Sie eine Antwort erhalten. Und scheuen Sie sich nicht davor, Fragen zu Themen zu stellen, in denen Sie sich nicht perfekt auskennen. Schlimmstenfalls lernen Sie dazu. Bestenfalls kommt Ihr Gesprächspartner ins Nachdenken. Okay, dann gehen wir mal zu diesen tatsächlichen Evakuierungsanordnungen. Auch hier klären Sie bitte erstmal die Zuständigkeiten. Wer ist denn dafür zuständig oder verantwortlich? Wer ordnet eine Evakuierung an? Wie ist die Meldekette? Also jetzt mal ganz konkret, falls jetzt der Bürgermeister oder die Bürgermeisterin dafür zuständig sein sollte, wen beauftragt er denn mit der Ausführung oder Durchführung? Wem sagt er was? Gibt es da eine Meldekette? Der hat ja wahrscheinlich nicht einen roten Knopf im Büro, wo er draufdrückt. Oder sie. Welche Notfallpläne gibt es? In den Artikeln wurde ja angesprochen, dass die Evakuierungsanordnungen fälschlicherweise Millionen von Menschen auf ihre Telefone gesendet wurden und eine Panik auslösten. Es scheint also einen Notfallplan oder was Ähnliches zu geben. Wie soll denn der Notfallplan oder die Evakuierung grundsätzlich funktionieren? Wann und wie wurde das eingeführt und getestet? Bei uns in Deutschland gibt es ja so einen bundesweiten Warntag. Das ist eine gemeinsame Aktion von Bund, Ländern und Kommunen. Und dieser Warntag findet jährlich am zweiten Donnerstag im September statt. Gegen 11 Uhr wird eine Probewarnung an alle Handys verschickt. Gibt es sowas auch in den USA? Und falls ja, für das Bundesland oder eine Region oder die Kommune? Und wie spezifisch kann eigentlich diese Warnung erfolgen? Geht das dann nach den Standortdaten oder nach der Adresse? Ja, und schon ist es irre spannend zu erfahren, was konkret passiert ist. Beschäftigen wir uns erstmal mit der reinen Information, dass evakuiert werden soll. Wie wurde wer mit welcher Methode gewarnt? Ist das rein dezentral, also über individuelle Handys? Aber was ist mit den handylosen Einrichtungen? Kindergärten, Krankenhäusern, Schulen? Setzt man drauf, dass schon irgendjemand ein Handy dabei haben wird oder gibt es noch andere Möglichkeiten der Evakuierungsinformation? Und weshalb war das gegebenenfalls nicht so, wie man es geplant hatte? Oder hat es genau so funktioniert wie geplant, nur wusste niemand, wohin man flüchten sollte? Und dann wären wir bei der Frage, wer denn wohin gehen oder fahren soll. Ich erinnere mich an Bilder mit Autos, die auf Ausfallstraßen stehen und alle Verkehrswege blockiert haben. Autos, die verlassen wurden, weil es nicht voranging und die Menschen zu Fuß geflüchtet sind. Ich erinnere mich an Blechkarawanen blockierter Straßen, durch die nichts und niemand durchkam. Ich glaube, die mussten sie erst wegpflügen. Wie kann man denn sinnvoll eine Millionenmetropole evakuieren und wohin eigentlich? Ich kann mir nicht vorstellen, dass es für sowas Best Practices gibt. Auch hier gilt das Gleiche wie eben. Stellen Sie Fragen und bleiben Sie neugierig. Wann ist überhaupt der richtige Zeitpunkt zu evakuieren? Feuer sind ja sehr von Wind und Wetter abhängig. Wer ist denn überhaupt in der Lage, sowas zuverlässig einzuschätzen? Gibt es einen Krisenstab? Sie merken schon, es gibt hier unendlich viele weitere Fragen. Ja, und dann kommen wir doch mal zu den Prioritäten der Feuerwehr. Der nächste Vorwurf war ja, die Feuerwehr habe vorrangig in Wohnvierteln reicher Menschen gelöscht. Um das beurteilen zu können, muss man natürlich wissen, wie sich das bzw. die Feuer wann wie ausgebreitet haben. Hier kann man sich die relevanten Daten wie zum Beispiel Satellitenbilder besorgen und auch natürlich dann die Entscheidungen der Feuerwehr, die bestimmt auch irgendwie festgehalten, archiviert, dokumentiert, aufgenommen oder sonst was sind. Wann sie wo wie aus welchen Gründen ihre Aktivitäten entfaltet und eingegriffen hat. Also, welche Befehle gab es wann von wem? Wo war die Feuerwehr wann aktiv und in welcher Stückzahl oder in welcher Mannschaftsstärke? Aus welchen guten Gründen war sie dort aktiv und nicht woanders? Und auch hier zahlt es sich aus, als Prüfer auf Experten zurückgreifen zu können. Falls Sie jedoch keine Experten zur Hand haben, dann lassen Sie sich alles von Ihren Revisionspartnern erklären. Und ich denke, es ist unstrittig, dass die Feuerwehr irgendwelche Prioritäten setzen muss. So ein katastrophaler Brand kommt ja nicht jede Woche vor. Daher erkundigen Sie sich nach den Prioritäten der Feuerwehr bzw. den Hintergründen für die Entscheidungen der Feuerwehr. Welche Prioritäten hat die Feuerwehr aus welchen Gründen gesetzt? Fatal wäre da natürlich, wenn zum Beispiel rauskäme, dass die Bürgermeisterin zuallererst ihr eigenes Haus geschützt haben wollte. Ist vollkommen klar. Hier muss man für verschiedenste Ergebnisse offen sein. Es könnte natürlich auch sein, dass das Feuer zunächst die Wohngebiete der Reichen bedrohte. Erfahrene Feuerwehrkräfte können so etwas sicher recht objektiv beurteilen. Ja, dann gibt es natürlich noch das Thema der Besetzung und finanziellen Situation der Feuerwehr. Der Vorwurf der Feuerwehrchefin war ja, die Feuerwehr sei chronisch unterbesetzt und unterfinanziert. Die Kürzung der Haushaltsmittel für die Feuerwehr um 17 Millionen Dollar, 16,5 Millionen Euro, wirke sich negativ auf die Fähigkeit der Behörde aus, die Brände zu bekämpfen. Die Feuerwehr hat nicht genug Feuerwehrleute, es würden 62 zusätzliche Feuerwachen benötigt. Die Zahl der Einsätze sei seit 2010 um 55% gestiegen, die Zahl der Feuerwehrleute aber gesunken. So, wenn ich jetzt mal diese Aufzählung betrachte, so lassen sich die einzelnen Punkte wahrscheinlich relativ leicht nachvollziehen. Dazu muss es ja Berechnungen, Planungen, Statistiken geben. Sagen wir mal, Sie können diese Aussagen alle belegen. Dann kommt der interessanteste aller Vorwürfe. Die Chefin der Feuerwehr behauptet, sie habe immer wieder bei Budgetanforderungen darauf hingewiesen, dass ihre Behörde unterbesetzt und unterfinanziert sei. Nun, das lässt sich auch relativ leicht nachprüfen. Das wird sie doch hoffentlich wohl schriftlich gemacht haben. Und das wird sie vorlegen können. Fehlen nur die Feuerwehrleute oder gleichzeitig auch die Budgets? Hätte sie gegebenenfalls die Stellen, findet aber zum Beispiel einfach niemanden, der oder die so einen gefährlichen Knochenjob machen will? Für mich lesen sich die Artikel eher so, dass das Budget fehlt und deshalb die Stellen nicht besetzt werden können. Doch wie beurteilen Sie nun diese Schriftstücke? Zeigt sie den Entscheidern klar die Konsequenzen der Unterbesetzung und oder des fehlenden Budgets auf? Stellt sie dar, was passieren könnte, dass zum Beispiel Menschenleben aufs Spiel gesetzt werden, wenn sie nicht ein ausreichendes Budget erhält? Oder hat sie sich nicht getraut, es so glasklar zu formulieren, zum Beispiel aus Angst, ihren Job zu verlieren? So hat sie es vielleicht verklausuliert, sodass es plausible deniability auf allen Seiten gibt? Hat ihr zum Beispiel jemand gedroht, man werde schon eine andere Feuerwehrchefin finden, sollte sie mit dem Budget nicht klarkommen? Hat sie das schriftlich? Stand sowas vielleicht nur implizit im Raum? Wer hat denn die Kompetenz, sie rauszuwerfen? Und wer besetzt diese Position? Tja, und dann geht's um die Auswirkungen. Wie würde es sich auswirken, wenn Sie solche Fragen in Ihrer Prüfung stellen, also in diesem Untersuchungsausschuss? Wer will die Antworten darauf hören? Das alles sind Fragen, die verschiedensten Parteien unangenehm aufstoßen können. Je nach Zuständigkeit und Verantwortlichkeit kann das sehr herausfordernd werden. Überlegen Sie also gleich zu Beginn einer Prüfung, worauf Sie sich einlassen wollen und wie weit Sie welchen Fragestellungen nachgehen wollen. Anhand meiner hier dargestellten Überlegungen erkennen Sie ja schon, wie weit man sich in so einer Prüfung verfransen kann. Hinter jeder Tür, die Sie öffnen, gehen 5 weitere Türen auf. Wichtig ist, um sich hier nicht unendlich zu verfransen, gibt es folgenden Trick. Kommen Sie immer wieder zu Ihrer Ursprungsfrage zurück, jeden Tag aufs Neue. Wie konnte das passieren? Wie hätte es verhindert werden können? Wird es am Prüfungsergebnis noch groß etwas ändern, wenn Sie durch die nächste Tür hindurchgehen oder die nächste Tür öffnen und dahinter schauen? Oder haben Sie schon so relativ gesicherte Erkenntnisse gewonnen, dass das Öffnen der nächsten Tür kaum mehr Auswirkungen haben wird? Was brauchen Sie noch unbedingt, um Ihren Bericht schreiben zu können? Genügen Ihre bisherigen Erkenntnisse? Dieses Level zu finden, genug, aber nicht zu wenig geprüft zu haben, ist immer wieder eine Herausforderung in unserer Arbeit. Machen Sie sich bitte nicht fertig, falls Sie nach einer Prüfung erkennen sollten, wie Sie noch effizienter hätten vorgehen können. In solchen Prüfungen kommt es primär auf die Effektivität und den zu Beginn weiten Blick an. Viel Spaß und Erfolg mit Ihren Prüfungen. Ja, und das war's schon wieder für heute. Ich freue mich über Ihre Ideen, Gedanken und Kommentare auf meiner Webpage oder in der LinkedIn-Gruppe Interne Revision souverän, kollegial und wirksam unter dem Post zu diesem Podcast. Herzlichen Dank dafür. Wenn Sie auf dem Laufenden gehalten werden wollen, tragen Sie sich gerne ein für meinen Newsletter auf www.puhani.com. Wenn Sie mir was mitteilen wollen, schreiben Sie mir gerne an info@puhani.com. oder nutzen das Kontaktformular auf meiner Webpage www.puhani.com. Dort können Sie Ihre Absender-E-Mail-Adresse angeben, dann kann ich Ihnen auch antworten. Wenn nicht, bleibt das Ganze anonym. Dann gibt's auch keine Antwort von mir. Wenn Ihnen der Podcast gefällt, bewerten Sie ihn, liken Sie ihn und teilen Sie Ihren Revisionskolleginnen und Kollegen mit, dass es diesen Podcast gibt. Denn wir alle profitieren davon, wenn jede interne Revision so wirksam wie möglich ist. Also bleiben Sie dran und hören Sie gerne wieder rein in Ihren Podcast Interne Revision souverän, kollegial und wirksam. Mein Name ist Silvia Puhani und ich wünsche Ihnen erfolgreiche Prüfungsprozesse.